Jeder Abschied ist ein Neuanfang und heute haben wir die Ehre, mit Michael Kundl, dem CEO von Renolit, über genau diesen Moment zu sprechen. Nach 16 Jahren an der Spitze von Renolit und insgesamt 21 Jahren im Vorstand wird Michael zum Jahreswechsel als CEO aufhören. In dieser Episode blicken wir heute gemeinsam auf seine beeindruckende Karriere zurück. Wie hat er es geschafft, aus einem mittelständischen Unternehmen einen globalen Konzern zu machen? Was waren die wichtigsten Grundsätze als CEO? Und auch, welche Momente haben ihn am meisten geprägt? Die guten, die witzigen, die herausfordernden. Herzlich willkommen bei Zukunft Industrie.
Herzlich willkommen beim Podcast Zukunft Industrie. Wir zeigen, wie die Industrie in Deutschland das Morgen gestaltet. Präsentiert von Renolit.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft Industrie. Mein Name ist Susan Bausch und heute haben wir eine ganz besondere Spezialepisode für euch. Unser heutiger Gast Michael Kundl hat eine beeindruckende Karriere hinter sich. 21 Jahre lang war er Mitglied des Vorstands bei Renolit und davon die letzten 16 Jahre als CEO. In dieser Zeit hat er das Unternehmen durch eine Phase des kontinuierlichen Wachstums und der Transformation geführt. Aus einem eher lokal orientierten mittelständischen Betrieb wurde unter seiner Führung ein internationaler Konzern, der heute weltweit tätig ist und in der Kunststoffindustrie eine führende Rolle spielt. Zum Jahreswechsel endet nun eine Ära, man kann es nicht anders sagen. Michael hat beschlossen, seinen Vertrag als CEO nicht zu verlängern und wird den Staffelstab an Carsten Jennecke übergeben. Aber das bedeutet nicht, dass er Renolit vollständig verlassen wird. Nach einer wohlverdienten Ruhepause wird er in den Aufsichtsrat wechseln, um dem Unternehmen auch in Zukunft beratend zur Seite zu stehen. Heute wollen wir gemeinsam mit Michael auf die Karriere zurückblicken, auf seine Laufbahn, über die Führungsphilosophie sprechen und erfahren, was ihn in diesen 16 Jahren als CEO geprägt hat. Michael, es ist mir heute wirklich eine besonders große Freude, dich bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, schönen guten Morgen, Susanne.
Bevor wir jetzt richtig einsteigen in das Thema, ja, einmal möchte ich bitte noch mit dir klären, warum jetzt? Was hat dich dazu gebracht, diese Entscheidung jetzt zu treffen?
Ja, die Frage haben mir schon viele gestellt.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, also das war natürlich keine Entscheidung, die jetzt vor kurzem getroffen wurde, sondern die habe ich mir natürlich im Prinzip schon fast vor einem anderthalben Jahr bin ich diese Frage zunächst mal mit meiner Familie, aber dann natürlich auch sehr zeitnah mit meinem Aufsichtsratsvorsitz und den Gesellschaftern durchgegangen und habe sie diskutiert. Und ich glaube, nach 21 Jahren im Vorstand und davon über 16 Jahren im Vorsitz, fühlte sich das für mich jetzt einfach gut und richtig an, sowohl was den Zeitpunkt, aber auch die Vorgehensweise anging. Denn ich hatte ja auch das große Privileg, dass ich 2019, als wir uns im Vorstand neu aufgestellt haben, im Prinzip nach dem Ruhestand meiner beiden langjährigen Vorstandskollegen Axel Bruder und Pierre Vinon, hatte ich ja das große Privileg, mitentscheiden zu dürfen, wer in den Vorstand kommt und wie wir uns dann eben auch gemeinsam neu aufstellen. Das heißt, wir hatten ja eine durchaus mehrjährige Zeit, wo wir uns gemeinsam kennenlernen durften, wo wir miteinander intensiv gearbeitet und abgestimmt haben. Und ich für mich dann einfach auch das Gefühl hatte, jetzt ist der Zeitpunkt da zu sagen, so, jetzt bedarf es auch einer Verjüngung innerhalb des Vorstandes und da will ich den ersten Schritt tun. Denn ob in 2 oder 3 Jahren diese Entscheidung getroffen worden wäre, wir hätten genau vor der gleichen Herausforderung gestanden. Und jetzt haben die Kollegen einfach die Zeit, für sich ihre Schwerpunkte nochmal zu setzen. Und wir haben ja auch mit Thorsten Maschke einen externen neuen Vorstandskollegen an Bord, der auch nochmal eine neue Perspektive einbringen wird. Und ich glaube, das Team, so wie es sich jetzt ab Januar gestaltet, ist darauf bestens vorbereitet. Ich habe da für mich persönlich ein wirklich sehr gutes Gefühl. Ja, und ich darf auch sagen, ich freue mich jetzt auch dann, die Verantwortung abgeben zu dürfen und eine neue Aufgabe dann eben als Aufsichtsrat ab Mai wahrzunehmen, wo ich glaube ich auch noch ein bisschen meiner Expertise durchaus einbringen kann. Und da freue ich mich auch drauf.
Ja, schön, dass du erhalten bleibst sozusagen oder weiter die Renolit begleitest.
Dankeschön.
Wenn wir mal ganz an den Anfang gehen, wie hast du damals angefangen bei Renolit? Wo kamst du her? Wer war der junge Michael, der da zur Renolit kam?
Ja, das liegt ja jetzt schon 31 Jahre faktisch zurück. Und vielleicht starte ich nochmal mit der mit der Phase vorher. Ich habe ja nach dem Studium und einer vorhergehenden Berufsausbildung meinen beruflichen Einstieg in der Großchemie gefunden. Damals als betriebswirtschaftlicher Referent, so nannte sich das damals, und war in Frankfurt tätig in einem börsennotierten Unternehmen, das zum Ruhrkohlekonzern gehörte, und hatte da auch wirklich eine tolle Zeit. Ich hatte da die Gelegenheit, bei vielen durchaus schon größeren Projekten mich aktiv einzubringen im Bereich von Mergers and Acquisitions. Ich konnte dann für fast 2 Jahre eine Auslandsrevision, die bis dato nicht existierte, für diesen Konzern aufbauen. Habe aber dann schon nach 5 Jahren für mich gemerkt, ja, börsennotiertes Unternehmen, großer Konzern, ist schwerfällig, Entscheidungen werden nicht immer so agil getroffen, wie ich mir das vielleicht manchmal auch schon zur damaligen Zeit gewünscht hätte. Und habe dann für mich nach wirklich 5 schönen und für mich lehrreichen Jahren die Entscheidung getroffen, ich möchte jetzt einfach mal Mittelstand probieren. Und so bin ich auf die Renolith gekommen. Über eine Annonce in der FAZ habe ich mich auf eine Stelle als Leiter Gruppencontrolling beworben und habe dann hier meine Vorstellungsgespräche geführt. Und ich kann dir sagen, es war eine ganz andere Welt. Ja, es war Mittelstand, es hatte durchaus internationales Flair, klar, aber natürlich sehr viel bescheidener als das, was ich vorher gemacht hatte. Aber was mich gereizt hat, war die Nähe auch zur Geschäftsführung und für mich erkennbar auch schnelle Entscheidungswege, kurze Entscheidungswege und, was das Allerwichtigste war, Raum zur Gestaltung. Ja, es gab nicht einmal einen PC in dieser Abteilung, was für mich damals schon herausfordernd war. Aber ich habe gemerkt, nochmal, man wollte Dinge verändern, man wollte das Unternehmen auch weiterentwickeln und das hat mich einfach gereizt. Und so habe ich gesagt, was hast du zu verlieren? Startest du einfach mal und man wird sehen, wie sich das entwickelt. Ja, und jetzt sind wir 31 Jahre später und ich bin immer noch da.
Also für dich der Reiz, höre ich raus, war von diesem großen, schwerfälligen Tanker in was Kleineres, Agileres zu wechseln, Schnelleres. Habe ich es richtig verstanden?
Genau, und mit vor allen Dingen mit Raum zur Gestaltung, mit dem Potenzial, sich auch weiterzuentwickeln, ja, auch persönlich weiterentwickeln zu können, weil nichts wirklich so festgefahren war, wie das vielleicht in großen Unternehmen oftmals der Fall ist, wo man doch ein eingeschränktes Blickfeld hat auf das, was man gestalten und tun kann. Ja.
Wie groß war die Renolith damals? Weißt du das noch ungefähr?
Ja, die Renolith hatte damals in etwa ja, so knappe 2000 Mitarbeitenden, war also deutlich kleiner als das, was wir heute sind.
Ja, aber immerhin.
Und,
ne?
Hatte vor allen Dingen, war aber auch sehr, sehr stark deutsch geprägt. Ja, wir hatten damals 2 Produktionsstandorte im Ausland, einen in Spanien, eine Beteiligung und einen in Norwegen und einige Vertriebsgesellschaften, aber nur sehr wenige, damals 4 Vertriebsgesellschaften weltweit. Das war im Wesentlichen die Struktur außerhalb Deutschlands.
Ja, okay. Ja, gut. Gibt uns ein gutes Gefühl, wie es vielleicht damals so war. Kein Computer, 2000 Mitarbeitende, deutsch geprägt. Kann man sich, glaube ich, was drunter vorstellen. Hattest du einen Plan, als du angefangen hast? Also sicherlich für die Rolle, die du angenommen hast, kann ich mir vorstellen. Aber hattest du auch einen Plan für deine Karriere? Oder hast du da eher das so Schritt für Schritt betrachtet?
Also Susan, auch wenn du mir das vielleicht nicht glauben magst, ich hatte nie einen Plan für meine Karriere. Ich bin für meine persönliche Aufgabe, natürlich habe ich mir Vorstellungen, hatte ich klare Vorstellungen, was ich erreichen wollte, was ich tun wollte. Aber ich habe das tatsächlich immer ein Stück weit auf mich zukommen lassen. Mich hat immer gereizt, erst einmal die Aufgabe und daraus haben sich dann immer Chancen ergeben. Das war bei Rüttgers so, natürlich nochmal in einem anderen Umfeld, aber da kamen auch immer neue Aufgaben dazu und deshalb war es für mich auch dort spannend, auch wenn die Entscheidungsstrukturen schwerfällig waren und das war bei Renolith letztlich genauso. Also einen Karriereplan zu sagen, ich will irgendwann mal in die Geschäftsführung, damals waren wir ja noch etwas anders strukturiert, oder in einen Vorstand, nein, den hatte ich nie. Das sind Entscheidungen, die kamen letztendlich über die berufliche Entwicklung und die habe ich schlicht und ergreifend für mich dann einfach angenommen und entschieden und gesagt, ja, das passt, das mache ich.
Ja, hast du irgendwann das Gefühl gehabt, das läuft gut, das könnte richtig was werden hier in der Renolith?
Ja, diesen Zeitpunkt gab es tatsächlich und das war um das Jahr 1997 herum. Also das heißt, ich bin 1993 bei Renolith eingestiegen Und einige Jahre später gab es dann nochmal eine Veränderung in der Gesellschafterstruktur. Der langjährige geschäftsführende Gesellschafter ist dann ausgeschieden, hat seine Anteile dann an die heutige Eigentümerfamilie auch verkauft. Und zu diesem Zeitpunkt wurde dann mein langjähriger, späterer Aufsichtsratsvorsitzender Dieter Dengel, wurde gesamtverantwortlich für die Unternehmensgruppe. Mhm. Ist dann in den Vorstand berufen worden, Vorstandsvorsitzender geworden. Und wir haben damals eben auch die Familie wieder aktiver im Unternehmen gesehen. Das heißt, die Gesellschafter haben sich dann wieder sehr aktiv ins Unternehmen mit eingebracht, im Sinne nochmal als Gesellschafter, im Sinne der strategischen Entscheidungen. Und die Unternehmensgruppe ist dann eben sehr stark auch über Akquisitionen gewachsen. Und 97, das war so der Zeitpunkt, wo für mich irgendwo erkennbar war, da bewegt sich jetzt was, da ist eine Aufbruchstimmung da. Wir wollen wachsen, wir haben international zugekauft. Und in dieser Phase begab sich dann auch, dass die Anteile an unserer spanischen Tochtergesellschaft, die noch im Besitz von spanischen Familien waren, ich die Aufgabe hatte, diese Anteile zu erwerben, herauszukaufen und damit unseren Anteil auf 100% aufzustocken. Das hatte ich dann getan. Und dann kam kurze Zeit später eben Dieter Dengel zu mir und sagte, naja, jetzt haben wir Geld ausgegeben in Spanien, jetzt gehst du da bitte mal hin und kümmerst dich mal drum, dass die Dinge auch weiterhin gut laufen. So, und das war dann Ende 99 und Anfang 2000 bin ich dann mit meiner Familie nach Spanien und das war dann so das Gefühl, ja, da könnte was Großes draus werden. Das könnte sich gut entwickeln. Das war so meine Einschätzung damals.
Das klingt alles positiv. Gab es auch Momente, wo du gesagt hast, boah, ich glaube, ich brauche was anderes als die Renolith?
Ja, also nochmal, es ist ja nie immer nur eitel Sonnenschein und das wäre vermessen, gerade wenn man so lange in einem Unternehmen ist und auch hier natürlich durch einige wirtschaftliche Dellen gegangen ist oder Talfahrten erlebt hatte, die wir aber alle gut gemeistert haben, darf ich auch dazu sagen, ist es natürlich klar, dass man immer mal sich die Frage stellt, bist du noch richtig? Und Angebote hat es natürlich gegeben, aber ich darf heute auch mit Überzeugung sagen, dass ich mich nie wirklich ernsthaft darum bemüht habe, weil ich immer das Gefühl hatte, hier bei der Renolith kannst du einiges bewegen. Und was für mich immer entscheidend war, das war ein sehr enges Vertrauensverhältnis zwischen Geschäftsführung und Aufsichtsrat oder Vorstand und Aufsichtsrat, was wir über all die Jahre immer hatten. Und auch natürlich das besondere Verhältnis gerade zu unseren heutigen Gesellschaftern, zu unseren beiden Familienstämmen, war immer ein Verhältnis, was von großem Vertrauen geprägt war. Und es hat mir immer das Gefühl gegeben, dass die Familie hinter dem Unternehmen steht, dass man auch bereit war, mal unangenehme Entscheidungen zu treffen, ja, die auch nötig gewesen sind zum damaligen Zeitpunkt an der einen oder anderen Stelle, aber immer mit dem klaren Fokus, das Unternehmen weiterzuentwickeln und nach vorne zu bringen. Und deshalb hat es eigentlich diese Sorgen bei mir nie ernsthaft gegeben oder die Gedanken waren nie, rankten sich nie darum, gehst du jetzt irgendwo anders hin? Wie gesagt, Angebote hat es gegeben, aber ich war immer überzeugt, dass das Unternehmen und auch ich persönlich einfach gut zusammenpassen, dass es ein guter Fit ist. Ich habe mich ja immer wohl gefühlt und das tue ich bis heute.
Also warst du dann Anfang der 2000er in Spanien? Ja? Wie kam dann der Weg in den Vorstand zustande? Wie kann ich mir das vorstellen? Hat da jemand angerufen, hat gesagt...
Ja, das war so ähnlich wie die Aussage, naja, jetzt hast du Geld ausgegeben in Spanien, jetzt gehst du mal nach Spanien und kümmerst dich mal um die Geschäfte. Naja, nochmal, also es gab natürlich schon die Überlegung, auch damals, wie stellt sich die Renolith-Gruppe auf? Wir hatten mit Dieter Eckert damals einen operativen Vorstand, der dann auch an die Altersgrenze kam und sozusagen in den Ruhestand gegangen ist. Das war dann 2003 und dann kam 2002 dann irgendwann der Anruf, auch von Dieter Dengel und wir haben dann offen drüber geredet. Und er sagte also, wir brauchen Sie hier zurück, wir würden Sie gerne hier zurück in die Zentrale holen und offen gesagt, ich war da gar nicht begeistert, weil ich fühlte mich damals in Spanien einfach rundum wohl. Es hat für mich alles gepasst, es war ein tolles Unternehmen, es waren tolle Menschen und ich habe einfach unglaublich viel gelernt. Aber Ja, nachdem klar war, dass ich diese Veränderung abzeichnete, und dann bin ich dann 2003 dann mit meiner Familie wieder zurück nach Deutschland und bin hier dann am 1. August in den Vorstand der Renolit eingetreten. Das war so für mich eigentlich dann so der Startpunkt, dann wieder sozusagen auf der Gruppenebene zurück zu sein. Und das war auch ein neues Gefühl, weil anders natürlich, als wenn man für einen Standort verantwortlich ist, plötzlich weltweit die Verantwortung für Vertrieb und Marketing, das war ja der Anfang, plötzlich zu übernehmen, das war natürlich dann schon nochmal eine ganz andere Hausnummer für mich. Und ich war ja auch noch relativ jung, 39 Jahre, also das heißt auch noch nicht wirklich so erfahren, beruflich erfahren wie heute. Und da gab es natürlich auch die eine oder andere Herausforderung, keine Frage.
Und wie kam es dann, dass du CEO geworden bist oder Vorstandsvorsitzender? Also ich kann mir vorstellen, da schreibt man jetzt nicht eine Bewerbung. Wie ist das zustande gekommen? Oder hast du vielleicht eine Bewerbung geschrieben?
Nein, habe ich nicht, definitiv nicht. Also das war ganz anders. Da gibt es aber auch eine interessante Geschichte, weil ja, als ich 2003 zurückkam zur Renolit hier nach Worms, ein Jahr später begannen so erste zarte Gespräche zur Übernahme unseres größten Wettbewerbers, nämlich dem Folienteil der belgischen Solvay-Gruppe. Mhm. Wie gesagt, ein Jahr später, 2004, erste ganz zarte Bande, und dann beschleunigte sich das im Jahre 2005, und es war dann irgendwann klar, wir würden ein Angebot für die Übernahme unseres größten Wettbewerbers in Europa abgeben. Also muss ich das so vorstellen, die Renolit hatte rund 2000 Mitarbeitende damals und Solvay, der Folienteil, eben auch nochmal 2000 Mitarbeitende. Wir haben uns faktisch damit im Umsatz und von der Belegschaftszahl nahezu verdoppelt. Ja. Und in dieser Zeit, wie gesagt, hatte ich die Verantwortung für Vertrieb und Marketing. Und in der Übernahme ging es natürlich darum, dass zwei sehr prominente Wettbewerber zusammenfinden mussten. Das heißt also, es war eine Integration zu organisieren. Und man kann sich sicherlich vorstellen, dass gerade auf der Vertriebsseite das mit am schwierigsten war.
Oh ja.
Die größten Herausforderungen mit sich brachte. Weil ja Vertriebsteams, die immer am Markt gegeneinander gekämpft haben, ja plötzlich sozusagen vereint werden mussten. Nachdem wir den Zuschlag bekamen und wir Solvay, also den Folienteil, übernehmen durften, stand das an. Und ich hatte dann auch noch die Verantwortung, die kartellrechtliche Genehmigung dafür vorbereiten zu müssen, natürlich mit meinem Team und mit Unterstützung der Kartellanwälte. Also das war eine herausfordernde und anstrengende Zeit, aber es ist uns gelungen. Und es ist uns auch deshalb gelungen, weil wir, glaube ich, Betroffene zu Beteiligten gemacht haben. Wir haben die Kollegen der Gegenseite eingebunden, wir haben ihnen zugehört. Wir hatten auch kein 100-Tage-Programm für diese Akquisition und diese Integration, sondern wir haben uns einfach die Zeit genommen, die Dinge zu durchdenken, und haben offen und transparent kommuniziert, aber dann auch schnell entschieden. Und ich glaube, das war das Erfolgsrezept, und damit ist es uns gelungen, nicht einen einzigen Manager von Solvay oder von Renolit in der Phase der Integration zu verlieren, mit Ausnahme von Verrentungen, die halt einfach dann planmäßig anstalten. Und das war, glaube ich, einer der größten Erfolge. Und da bin ich auch heute noch stolz, dass uns das so reibungslos wirklich gelungen ist. Ja, und ich glaube, das ist dann halt auch im Gesellschafterkreis und bei den Kollegen im Vorstand angekommen. Und die haben sich dann auch ihre Gedanken gesagt, das hat er eigentlich gut gemacht. Und ja, und dann hat man mich gefragt, ob ich bereit wäre, sozusagen dann nach dem Ruhestand meines CEOs, Heinz Gärtner, der dann 2008 planmäßig in Ruhestand gegangen ist, der ja die Transaktion dann auch noch begleitet hat, hat man mich dann gefragt, ob ich bereit wäre, die Aufgabe zu übernehmen. Und das habe ich dann bejaht mit meinen beiden Kollegen, dem Axel Bruder und dem Pierre Vinon. Gemeinsam haben wir dann im Vorstand das Unternehmen ja über viele Jahre geführt. Mhm. Ja, und dann kam ja auch eine sehr erfolgreiche Phase von 10 Jahren, wirklich Wachstum, quasi bis zur Pandemie 2020. Eine gloriose Zeit für uns im Unternehmen.
Hast du was du als Meilensteine deiner Arbeit dann als CEO betrachten würdest?
Naja, ich glaube, also dass das Thema letztendlich der Integration eines großen Wettbewerbers ist ja nicht zu Ende, wenn formell die Unterschrift geleistet wurde, ja, sondern da hat man ja viele Jahre Arbeit. Es ging ja darum, auch ein industrielles Konzept auszubauen. Dann haben wir ja im Nachgang dazu viele Vertriebsgesellschaften entweder gegründet oder ausgebaut, haben unsere Aktivitäten internationalisiert. Wir sind nach China gegangen, wir sind nach Indien gegangen, wir haben in den USA massiv investiert, nochmal in den Ausbau von Kapazitäten. Ich glaube, ein Meilenstein war tatsächlich die Internationalisierung und aus heutiger Sicht auch Gott sei Dank die richtige Entscheidung, die wir getroffen haben, uns weniger abhängig alleine vom deutschen Markt zu machen. Es ist immer noch für uns ein wichtiger Markt, der größte Markt zusammen mit USA, aber mittlerweile ist die Gruppe natürlich ganz anders aufgestellt, viel internationaler geworden, ja, und hat eben auch Produktions- und Vertriebseinheiten in also allen wichtigen Ländern, in denen wir heute tätig sind. Und ich glaube schon, dass das eben auch ja, ein ganz großer und für mich wichtiger Meilenstein war, diesen Weg so konsequent beschritten zu haben, gemeinsam mit dem Team, weil es die Gruppe einfach massiv resilienter gemacht hat, ja, in den zurückliegenden Jahren.
Du hast ja schon von der Erfolgsperiode oder der Periode des permanenten Wachstums gesprochen. Gibt's da, also was steckt dahinter? Wie hast du das geschafft, die Renolith da so stark werden zu lassen?
Naja, also ich glaube, auch hier kann man sagen, das ist ja nie der Erfolg eines Einzelnen und das maße ich mir auch gar nicht an. Ich glaube natürlich, du setzt die Rahmenbedingungen als CEO und gemeinsam nach den Diskussionen im Vorstand, die immer bei uns auf Augenhöhe geführt wurden. Wir waren auch nicht immer einer Meinung, aber wir haben uns immer letztendlich im guten Geist gerieben und haben gute Ergebnisse damit erzielt. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Denn wie ich schon sagte, der Erfolg ist nie der Erfolg eines Einzelnen, sondern es ist immer das gesamte Team. Das Team hat einfach wahnsinnig gut mitgezogen, hat verstanden, dass das eine strategische Perspektive für die Gruppe ist, sowohl im Management, aber natürlich auch auf der Gesellschafterseite. Denn das bedarf ja auch vieler Investitionen. Das bedarf letztendlich der finanziellen Mittel, um ein Unternehmen zu internationalisieren, gleichzeitig auch noch zu investieren, ja, in die Kernstandorte der Gruppe. Und insofern ist dieser Weg immer ein Weg, der viele Väter des Erfolges hat. Ja. Und ich glaube, da muss man auch für sich in aller Bescheidenheit sagen, das kannst du gar nicht alleine vorantreiben, sondern du brauchst dafür einfach immer auch das Team und du musst das Team gewinnen. Und ja, ich glaube, das ist so für mich immer so das Credo gewesen, was sich ja auch so ein bisschen in meinem Lebensmotto widerspiegelt. Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden. Du musst das Team immer hungrig halten, ja, du musst immer bescheiden bleiben und musst versuchen, auf dem Boden zu bleiben und den Fokus richtig zu setzen. Und wenn das gelingt, wenn du die Mannschaft hinter dir weißt, dann wird etwas Großes daraus entstehen. Und ich glaube, das ist uns gut gelungen, gemeinsam.
Du hast ja in deiner Zeit als CEO, wenn du jetzt mal zurückschaust, wie die Industrie in Deutschland damals war, durchaus auch einen Wandel miterlebt. Ne? Kannst du beschreiben, was die größten Veränderungen sind, die du in diesen letzten zwei Jahrzehnten, sage ich mal, beobachtet hast? Jetzt so im wirtschaftlichen Umfeld?
Ja, klar. Ich meine, in der Zeit, in der wir heute leben, müssen wir ja für uns einfach konstatieren, dass sich Dinge mit einer unglaublichen Geschwindigkeit verändern, die wir vor wenigen Jahren, was wir vor wenigen Jahren noch als völlig unmöglich angesehen hätten. Die Beziehungen und Grundsätze, die wir hatten, haben sich zum Teil ja in kürzester Zeit pulverisiert. Ein paar Beispiele dazu ist natürlich der verständliche Verzicht auch auf günstiges Gas aus Russland für die Energieversorgung der deutschen Industrie. Oder auch, wie sich Geschäftsmodelle beispielsweise durch die Digitalisierung verändern. Oder eben auch, wie der Klimawandel so massiv an Bedeutungshoheit in der gesellschaftlichen Debatte dazu gewonnen hat. Daneben muss man auch sagen, hat sich natürlich in vielen Branchen der demografische Wandel vollzogen. Und zwar jetzt so massiv. Und wir haben gleichzeitig Angst natürlich auch, und das ist nachvollziehbar, vor einer unkontrollierten Überfremdung in Europa, die ja, und auch das ist eine neue Erfahrung, populistische und auch zum Teil demokratiefeindliche Parteien auf die politische Agenda gesetzt haben. All das sind Dinge, die sich in sehr kurzer Zeit eigentlich hier in Europa und teilweise auch weltweit natürlich abgespielt haben. Und für uns, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, schwebt natürlich über allem die Frage, ob wir in Europa dauerhaft wieder Frieden finden werden. Mhm. Ja, das ist ja auch ein Thema, das seit 2022 von hoher Bedeutung ist. Und natürlich auch mit Blick jetzt auf die Situation in USA, die Wahlen, die Frage, ob wir wieder eine verlässliche transatlantische Bündnispartnerschaft haben werden oder ob sich das möglicherweise in eine komplett andere Richtung verändert. Und was ich damit sagen will, und ich glaube, das müssen wir anerkennen, es ist wichtig, dass wir bereit sind, auch aus einer, ich nenne es jetzt mal, Komfortzone uns herauszubewegen und das Ruder des Handelns wieder aktiv in die Hand bekommen. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, aber vor allen Dingen auch für die Politik gleichermaßen. Denn ein weiter so, wie wir das jetzt erlebt haben und auch ein Stück weit fast politische Handlungsunfähigkeit im Zuge solcher Veränderungsprozesse, wie wir sie haben, ist für uns in Deutschland mit diesem Exportmodell und einer sehr industrielastigen Wirtschaft einfach keine Handlungsoption mehr. Das müssen wir erkennen. Es braucht kraftvolles Agieren, kraftvolles Handeln, nochmal von der Politik, aber auch von den Unternehmen, Mut wieder zu investieren. Dafür brauchen wir aber Rahmenbedingungen, die es eben wieder, ich sag mal, für die Unternehmen auch berechenbar machen. Mhm. Aber wir müssen uns rausbewegen aus dieser Komfortzone und müssen bereit sein, die Extrameile zu gehen, denn sonst werden wir uns in einer für uns sehr, sehr ungünstigen Lage wiederfinden. Mhm. Und das wollen wir alle vermeiden.
Unbedingt. In deiner Zeit als CEO, ich meine, du warst ja 16 Jahre lang CEO, haben wir jetzt schon ein oder zweimal erwähnt. Was waren da so Grundsätze bei dir in der Führungsarbeit? Weil du hast ja ein riesiges Team ja begleitet. Mhm. Du hattest ein riesiges Team, mit dem du gearbeitet hast. Auch immer noch arbeitest. Mhm. Gibt's oder gab es Prinzipien, die dir immer wichtig waren?
Die sind an einer Hand abzuzählen. Für mich war immer die Befähigung eine wesentliche Voraussetzung, also Mitarbeiter zu befähigen, Mitarbeitende zu befähigen, ihren Job gut machen zu können. Ein Punkt. Demut zu zeigen, ja, vor dem, was man erreicht hat. Das sind auch manchmal Umstände, die man gar nicht persönlich beeinflussen kann. Klarheit, Verlässlichkeit und natürlich Fokus. Sich nicht zu verzetteln mit zu vielen Themen, sondern immer klar zu machen, letztendlich, was ist jetzt Priorität Nummer 1, Priorität 2, Priorität 3. Das sind eigentlich die 5 Elemente, die für mich immer das Fundament waren, auf dem Erfolge wachsen konnten und auch heute noch wachsen werden.
Mhm. Wir haben ja gerade auf die sich verändernde wirtschaftliche Landschaft geschaut. Gab es Momente, wo du gemerkt hast, jetzt muss ich auch für mich mein Handeln anpassen, die Umstände ändern sich, vielleicht muss ich mein Führungsstil anpassen, muss oder will ich vielleicht auch proaktiv?
Also die gab es natürlich auch, keine Frage. Und da ist mir so eine Phase sehr, sehr in Erinnerung. Da muss ich ein bisschen weiter zurückgehen, das war 2009. Wir hatten ja 2008 faktisch mit der Insolvenz von Lehman Brothers faktisch den Eintritt in die globale erstmal Finanzkrise.
Ja.
Und kurze Zeit später, und dann kam sie aber auch mit voller Werf und Macht, eben die globale Weltwirtschaftskrise. Und ich war ja nicht mal ein Jahr im Amt und ich erinnere mich sehr gut an den Januar 2009 und es war dramatisch. Wir hatten global betrachtet 30% Einbrüche, 30-35% Einbrüche unserer Auftragsvolumina, die einfach nicht mehr kamen. Wir hatten weltweit 1500 Menschen, die keine Arbeit hatten, ja, bei der Renolit alleine. Mhm. Also das heißt, kann man jetzt hochrechnen, 5000 Menschen, 5000 betroffene Personen in den Familien, ja, die nicht wussten, wie es weitergeht und wann wird es wieder, ich sag mal, aufwärts gehen. Dass es aufwärts gehen würde, war klar. Die Frage war nur, wann und wie viel Kraft brauchen wir und finanzielle Stärke wird dafür nötig sein, dass wir durch diese Phase durchkommen. Und das war für mich damals wirklich eine extrem belastende Erfahrung, weil wir einfach keine Antworten hatten. Ich konnte keine Antworten geben, wann wird es einfach wieder besser, wann geht es aufwärts. Es ist dann einige Monate später, ab Mai hat sich das geklärt und wir konnten dann wieder, Gott sei Dank, ansteigende Auftragseingänge verzeichnen weltweit, kamen wieder zurück in die Beschäftigung. Aber in dieser Phase war das ein Klima der extremen Unsicherheit und ich habe damals für mich erkannt, es hilft nichts, wenn du den Menschen erzählst, macht euch keine Sorgen, es wird alles wieder gut, sondern du musst die Situation beschreiben, wie sie ist, dass wir alle im Moment nicht wissen, wie es weitergeht, aber den Glauben daran haben, das wird wieder zurückkommen. Mhm. Ja, und wir stehen zusammen und wir sind finanziell stark, um das durchzustehen. Und das war für mich eine klare Erkenntnis, die mich geprägt hat, dahingehend, dass auch in schwierigen Situationen ich immer offen und transparent war und den Mitarbeitern immer auf Augenhöhe begegnet bin und nicht versucht habe, ihnen etwas aufzutischen, ja, oder sie von etwas zu überzeugen, wo ich nicht selbst hinten dran stand. Das war für mich nie eine Option. Und das hat mich schon sehr, sehr geprägt damals, aber auch belastet. Und ich glaube, weil ich mir den Druck vor allen Dingen auch selbst gemacht habe, keine Frage. Gerade wenn du in so einer Verantwortung stehst, dann beschäftigt dich das einfach. Und es geht nicht abends sozusagen, wenn du das Hoftür verlässt, bleibt nicht hier in deinem Büro, sondern es beschäftigt dich am Wochenende, nachts, rundum quasi 24 Stunden. Und das war schon auch für mich eine krasse Erfahrung.
Mhm. Und wie hat sich das dann in deinen Führungsstil niedergeschlagen?
Naja, wie ich schon sagte, also ich habe für mich damals erkannt, die für mich einzige Option ist immer offen und transparent und auf Augenhöhe mit Menschen umzugehen, auch in schwierigen Situationen. Es ist immer leicht in Zeiten, wenn die Sonne scheint und der Wind günstig bläst, ja, die Segel richtig zu setzen. Schwierig wird es dann, wenn tatsächlich der Sturm aufzieht. Und dann zeigt sich, ob du Vertrauen hast, indem du offen und transparent kommunizierst und eben auch zu den Menschen eine Beziehung aufbaust, die am Ende von Vertrauen und Verlässlichkeit geprägt sind. Deshalb auch das Thema Verlässlichkeit und Vertrauen als die Grundkriterien in meinem Führungsstil. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn Vertrauen und Verlässlichkeit nicht da sind, dann wird es einfach schwierig. Mhm. Ja. Dann wird auch Kontinuität einfach schwierig zu leben. Und das hat mich insofern, also glaube ich, schon durch meine berufliche Karriere auch immer begleitet.
Mhm. Gab es andere harte Zeiten oder sagen wir schwierige Momente, die dir im Gedächtnis geblieben sind in deiner Karriere, so, wo du dachtest, boah, das wird jetzt anstrengend?
Auch natürlich, die hast du, Susan, die hast du ja immer. Mein anderes Beispiel war 2019, wo wir auch als Familienunternehmen gemeinsam mit unseren beiden Familienstämmen als Gesellschafter ja die Entscheidung getroffen haben, uns von unserer Schwestergesellschaft, der RKW, zu trennen. Was, glaube ich, aus heutiger Sicht für die Renault definitiv eine sehr, sehr gute und strategisch eminent wichtige Entscheidung war, um das Unternehmen auch weiterhin in Richtung Zukunft auf Wachstumskurs ausrichten zu können. Haben wir uns ja damals dazu entschieden, die beiden Unternehmen zu trennen. Mhm. Und zwei Familienstämme sind als Gesellschafter mit der Rheinischen Kunststoffwerken, unsere Schwestergesellschaft, gegangen. Zwei Gesellschafterstämme sind mit uns geblieben. Und auch hier haben wir uns für eine sehr mutige Variante entschieden, weil natürlich musste ein Wertausgleich gezahlt werden, den die Renault damals alleine finanziert hat. Und es war für uns natürlich auch Neuland, weil eine derart hohe Verschuldung hatte die Renault bis dato auch niemals in der Historie. Und auch hier, wie der Zufall manchmal ja so spielt, kam dann, war ja faktisch Ende 2019, kam dann 2020 die Pandemie. Und im April, im Mai saßen wir dann wieder zusammen und keiner wusste eigentlich, was bedeutet denn das jetzt? Wir haben uns gerade hochverschuldet und jetzt kommt die Pandemie und global steht die Weltwirtschaft, ich sage nicht still, aber ist doch massiv betroffen. Und auch das haben wir mit Mut und mit Weitsicht gut durchgestanden, weil wir einfach uns auf unsere Stärken besonnen haben, weil wir sehr konsequent auch im Nachgang dann der Jahre 21, 22 und 23 am Schuldenabbau gearbeitet haben und heute einfach zurückschauen können, sagen, wir haben es richtig entschieden. Wir haben die Gruppe damals zwar hoch verschuldet, um den Wertausgleich zahlen zu können, aber einen erheblichen Teil dieser Schulden jetzt mittlerweile wieder zurückgezahlt. Es gibt uns wieder Spielräume für die Zukunft. Und es sind eben auch Momente, die dich begleiten, ja, wo du dir viele Gedanken dazu machst, denn das hätte natürlich auch schiefgehen können. Machen wir uns da nichts vor. Am Ende haben wir das gut hinbekommen, haben wir das gut gemeinsam gemeistert eben und vor allen Dingen niemals Hektik und niemals Aktionismus aufkommen lassen, sondern sind kühl und überlegt dabei vorgegangen und der Erfolg hat uns am Ende auch recht gegeben. Mhm. Keine Frage.
Jetzt haben wir über zwei schwierigere Situationen gesprochen. Ich wette, du hast aber auch einen großen Anekdotenschatz von vielleicht schönen oder lustigen Erlebnissen? Ich sehe, du lachst und grinst. Ist das die richtige Frage?
Ja, die ist immer gut. Ja. Die ist immer gut zum Thema Anekdoten. Ja, ja. Also, ja, ich glaube, da gibt es in der Tat ein paar. Und die erste, die ich da zum Besten geben möchte, das war tatsächlich, da war ich noch gar nicht bei Renelt, aber da hatte ich mich hier beworben. Und ich glaube, es war das zweite Vorstellungsgespräch 1992, Ende 92, als ich hier war, haben wir dann eigentlich ein gutes Gespräch geführt und dann habe ich die Frage gestellt an den damaligen Personalleiter, ob er mir mal anhand des Organigramms erklären könnte, wie denn die Stelle, die ich dann antreten sollte, denn aufgehangen ist in der Unternehmensstruktur.
Das ist jetzt ja keine ungewöhnliche Frage.
Ungewöhnliche Frage. Und und dann sagt er, ja, ein Organigramm hätte er nicht, aber er hat ein weißes Blatt hervorgezogen und hat einen Kugelschreiber genommen und dann hat er auf dem weißen Blatt sozusagen das Organigramm der Renolith-Gruppe hier gemalt und hat dann die Position verortet, die ich dann wahrnehmen sollte. Und ja, das war für mich dann schon auch ein Stück weit überraschend, weil ich hätte schon erwartet, da gibt es jetzt ein Organigramm und dann hat das Organigramm, das gab es wohl auch, aber er hat es halt nicht zur Hand gehabt. Und dann haben wir das ganz spontan letztendlich über ein weißes Blatt Papier und ein gemaltes Organigramm hat er mir das erklärt. Ja, und das ist aber auch so ein Beispiel dafür, dass ich das Gefühl hatte, das ist offen und ehrlich. Mhm. Ja, da ist nichts gekünstelt, da gibt es keine Ausreden, sondern da hat man das besprochen. Und es hat mir das Gefühl gegeben, ja, das könnte passen, da kannst du Dinge gestalten und verändern. Das war mal ein Punkt. Ja, und eine andere Anekdote, er hatte ja erzählt, dass es zum damaligen Zeitpunkt, das war dann 1996, die Renolith wurde 50 Jahre alt, 1996, und unser damaliger geschäftsführender Gesellschafter, der dann 97 seine Restanteile verkauft hatte an unsere Eigentümerfamilie zurück, der war noch in Amt und Würden und ich war gemeinsam mit unserem damaligen Geschäftsführer dann bei ihm zu einem Gespräch und am Rande des Gesprächs kam die Frage hoch, was denn der Plan wäre für das 50-jährige Firmenjubiläum. Und dann hat der geschäftsführende Gesellschafter damals einen Moment nachgedacht und dann sagte er, ja, eigentlich hätte er gar keinen Plan, weil er wäre der Einzige, der 50 Jahre im Unternehmen ist und er hätte eigentlich gar keine Lust zu feiern. Und damit war das Thema beendet. Und dann habe ich für mich gesagt und für mich entschieden, solltest du in diesem Unternehmen mal in einer verantwortungsvollen Position sein und das mitentscheiden dürfen, dann wirst du das anders tun. Und das haben wir dann auch gemacht beim 70-Jährigen und beim 75-Jährigen. Also auch eine schöne Anekdote, wie sich Dinge verändern im Laufe der Zeit und wie es vielleicht damals noch Usus war und wie es heute letztendlich dann anders gelebt wird. Also da gibt es natürlich noch eine ganze Reihe, aber es sind einfach mal zwei kleine Anekdoten, die mir so ganz spontan dazu eingefallen sind.
Ja, ich denke, wenn man sich mal mit dir auf einen Kaffee oder ein Bierchen trifft, außerhalb des Werksgeländes, dann kannst du sicherlich noch einiges.
Da gibt es noch ein paar mehr dazu, garantiert.
Um mal einen etwas ernsteren Ton anzuschlagen. Man sagt ja oft oder liest in den entsprechenden Medien, dass das macht oder CEO zu sein auch einsam macht. Ja? Gab es da Momente, wo du das auch gespürt hast? Also ich kann mir vorstellen, die Verantwortung zu tragen, kann sich ja wie eine Last anfühlen. Du hast gesagt, das hast du durchaus mit nach Hause genommen. Themen haben dich auch in der Freizeit eigentlich permanent bewegt. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, ich denke, das ist etwas, was jeder, und das betrifft nicht nur CEOs, aber was jeder in der führt, einfach erlebt. Dass es Momente gibt, in der Tat, wo man auch ein gutes Sparring braucht. Ja, das brauche ich als CEO genauso, wie du das auch benötigst. Letztendlich jeder von uns hat seine Themen und natürlich beschäftigen dich, je höher du irgendwo in der Verantwortung in einem Unternehmen stehst, beschäftigen dich die Dinge natürlich umso mehr, weil du eine globale oder letztendlich eine sehr weitreichende Verantwortung dafür trägst. Und zumindest ich bin jemand, dem gehen auch persönliche Schicksale schon nahe, gar keine Frage. Und die hast du natürlich immer wieder. Also ich hatte das Glück und ich glaube, das ist etwas, was jeder Mensch für sich so ein Stück entscheiden muss. Wie gehst du damit um, dass ich mir immer auch Rat und Feedback einhole? Und nicht nur letztendlich jetzt von meinen Vorgesetzten, in diesem Falle jetzt mein früherer oder mein heutiger Aufsichtsratsvorsitzender wo ich immer auf ein offenes Ohr gestoßen bin, wo ich immer die Chance hatte, mir ein gutes Sparring einfach abzuholen, sondern ich mache das auch letztendlich mit meinen Direct Reports. Mhm. Ich fordere das auch ein, ja, und ich will auch für mich persönlich ein Feedback haben, wie kommt das eine oder andere in dieser oder jener Situation an. Und ich glaube, das ist das, was uns als Menschen weiterentwickelt. Keiner ist perfekt. Ich habe garantiert viele Fehler, ja, die ich mache und denen ich mir auch bewusst bin. Aber ich glaube, du kannst dich nur dann verbessern, wenn du damit offen umgehst und wenn du dir auch regelmäßiges Feedback einholst. Und das haben wir ja auch bei uns im Vorstand, letztendlich auch mit meinen früheren Kollegen und heutigen Vorstandskollegen. Wie ich schon sagte, wir müssen nicht immer einer Meinung sein, aber wir müssen uns an den Themen reiben. Und Reibung erzeugt Wärme und Wärme erzeugt in der Regel auch gute Ergebnisse. Mhm. Und wenn man sich dann aber geeinigt hat, dann muss man eine klare Linie nach außen halten und die gilt es dann auch konsequent von allen zu vertreten. Und auch das, glaube ich, leben wir gut. Also das heißt, wir haben damit eben auch innerhalb unseres Vorstandsgremiums die Chance, uns einfach ins Sparring abzuholen, ja, über Themen sehr kontrovers mal zu diskutieren. Und das brauchst du einfach. Gerade in Zeiten wie diesen, die von großer Veränderung, von teilweise auch großen Widersprüchen geprägt sind, ja, die unsere Organisation aufs Äußerste fordern, umso wichtiger ist es, dass man sich immer wieder in Frage stellt und nur dann kann man letztendlich auch gute und bessere Entscheidungen für die Zukunft treffen. Und das war für mich immer wichtig. Ich hatte das Glück, diese Sparringspartner auch immer zu haben und ich habe sie, glaube ich, auch immer gut genutzt. Und insofern auch hier für mich, glaube ich, kann ich sagen, bin ich da mit mir sehr im Reinen. Habe das, glaube ich, auch nie. Auch wenn mich Dinge beschäftigt haben, habe ich mich nie einsam gefühlt im Unternehmen, sondern es waren immer Menschen um mich herum, mit denen ich mich auch gut austauschen konnte. Das war mir sehr, sehr wichtig.
Ja, wenn wir jetzt haben wir viel zurückgeschaut, jetzt schauen wir mal nach vorne. Was hast du vor? Hast du Pläne, auf die du dich ganz besonders freust in den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren?
Also erstmal vielleicht sehr kurzfristig. Ja. Wenn ich jetzt so an den 2. Januar 2025 denke, freue ich mich erst einmal, meine Verantwortung übergeben zu haben. Das ist mir einfach extrem wichtig, weil ich glaube, dieses Unternehmen hat mir wahnsinnig viel gegeben. Ja, ich glaube auch, dass ich meinen Beitrag dazu leisten konnte, keine Frage. Aber es liegt mir wirklich besonders am Herzen, dass das Unternehmen auch eine gute und vor allen Dingen kontinuierliche Zukunft haben wird. Und die ist gegeben, weil die Verantwortung jetzt von Menschen übernommen wird, insbesondere erstmal mein Nachfolger Carsten Jenicke, aber auch natürlich die Kollegen Sven Behrendt, Thomas Sampers und Thorsten Maschke als neues Vorstandsmitglied, wo ich ein extrem gutes Gefühl habe. Und darauf freue ich mich, die Verantwortung übergeben zu dürfen, in gute Hände, weil diese Entscheidung jetzt einfach richtig ist und vom Zeitpunkt her gut gewählt ist. Darauf freue ich mich zunächst einmal. Ja, dann freue ich mich natürlich auch, einfach mehr Zeit für meine Hobbys zu haben, die nun sehr vielfältig sind. Über einiges haben wir ja gesprochen, mein ehrenamtliches Engagement, das möchte ich natürlich weiterführen. Da freue ich mich darauf, aber eben auch für andere Hobbys, ein gutes Buch einfach mal komplett durchzulesen, sind so Themen, die mich bewegen. Mehr reisen zu können mit meiner Familie, insbesondere meiner Frau. Da ist so einiges auf der Strecke geblieben in den letzten Jahren, was wir uns gerne gemeinsam anschauen würden. Und last but not least freue ich mich natürlich auch auf mein neues Amt im Aufsichtsrat, wo ich, wie ich ja schon sagte, so ein bisschen, glaube ich, durchaus noch sinnstiftend mit meiner Erfahrung Expertise weitergeben darf. Und insofern, glaube ich, kommt Langeweile garantiert nicht auf, aber zu weit in die Zukunft will ich gar nicht schauen, sondern bewegen mich erstmal die Dinge noch in den nächsten Monaten, die anstehen.
Ja, wenn du jetzt an das neue Führungsteam denkst, du gibst dann ja den Staffelstab weiter an Carsten Jenicke, wie du gesagt hast. Was glaubst du, was sind Herausforderungen, die jetzt auf Carsten zukommen?
Also ich glaube, der Carsten ist ein erfahrener Manager, der braucht auch von mir keine Ratschläge, weil er wird die Dinge…
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Ja, da greife ich die vielleicht jetzt schon mal vor, aber ich glaube, er geht die Dinge zusammen mit seinem Team, mit den Kollegen im Vorstand auf seine eigene Art und Weise an. Er ist lange im Geschäft, er kennt das Unternehmen aus dem FF heraus, hat sowohl als Geschäftsbereichsleiter gearbeitet, hat jetzt über 5 Jahre im Vorstand Verantwortung übernommen und gezeigt, dass er der Richtige für diese Aufgabe ist. Und die Herausforderungen werden die gleichen sein, die wir heute haben. Es ist die Veränderung letztendlich, die wir alle erleben in unseren Geschäftsmodellen, in der Weltwirtschaft, die disruptive Entwicklungen hervorbringen will. Und ich glaube, die Voraussetzung, um diesem zu begegnen, ist schlicht und ergreifend einfach agil zu bleiben, ja, flexibel zu bleiben. Und was ich ja schon generell auch zu Beginn mit Blick auf die Wirtschaft in Deutschland gesagt habe, ich glaube, wir alle müssen bereit sein, auch ein Stück weit aus unserer Komfortzone herauszugehen. Ja. Wenn wir nur so weitermachen wie bisher, wird das nicht reichen. Ja. Aber ich bin dafür die Renolit und ich bin vor allen Dingen auch für den neuen Vorstand sehr zuversichtlich, dass ihnen das gelingen wird, denn die Expertise ist da. Wir haben gezeigt, dass wir auch in schwierigen Situationen stabile, ertragreiche Ergebnisse erwirtschaften können und dass wir uns als Unternehmen exzellent positioniert haben, heute viel resilienter sind, Gott sei Dank. Und insofern ist mir da überhaupt nicht bange um die Zukunft und schon gar nicht um die Kollegen im Vorstand und meinen Nachfolger. Die werden es gut machen auf ihre eigene Art und Weise. Und ich wünsche Ihnen an dieser Stelle jetzt schon alles erdenklich Gute.
Mensch, Michael, danke für diesen emotionalen Rückblick auf diese beeindruckende Karriere. Im Vergleich bin ich ja noch grün hinter den Ohren und ich habe durchaus viel mitnehmen können. Es hat mich persönlich inspiriert und ja, über die Zeit hast du einfach gezeigt, dass langfristiges, kontinuierliches Engagement für ein Unternehmen nicht nur zu Wachstum und Erfolg führen kann, sondern auch durchaus zu einer tieferen Verbindung mit dem Team, aber auch der Branche, in der man arbeitet. Die Grundsätze, die du so erzählt hast, in der Führung als auch in der Art und Weise, wie du Renolit von einem mittelständischen Unternehmen zu einem globalen Player gemacht hast, ich glaube, die bringen viel Inspirationsmomente mit. Und ja, dein Appell an deinen Nachfolger Carsten, sich den gleichbleibenden oder größer werdenden Herausforderungen zu stellen, nicht zu rosten, sondern agil zu bleiben, Weitblick zu haben. Ich glaube, das wird viele Führungskräfte ermutigen, ebenfalls diesen Weg zu gehen. Danke, wirklich einfach nochmal danke, dass du uns heute so offen und persönlich Rede und Antwort gestanden hast. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn du irgendwann als Aufsichtsrat nochmal hier als Gast in den Podcast kommst. Michael, ich wünsche dir für den neuen Lebensabschnitt alles Gute und ich bin sicher, dass viele spannende Projekte auf dich warten. Also Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Susan, an dich für die hervorragende Moderation und natürlich auch das Vertrauen. Es hat mir großen Spaß bereitet und ich freue mich auch durchaus auf ein Podcast-Format, was wir dann vielleicht mal mit dem Aufsichtsrat gemeinsam drehen.
Alles klar. Ja, an alle unsere Zuhörer, was nehmt ihr denn mit aus dem Gespräch? Schreibt uns eure Gedanken und Kommentare. Das ist immer super spannend zu lesen und wie immer findet ihr die Kontaktdaten dazu in den Shownotes. Und ja, vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr auch die nächsten Episoden nicht verpasst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss!